An seinem Geburtstag waren sie beide, der Vater wie die Mutter, restlos erschöpft gewesen. Hatten sich bis aufs Letzte verausgabt, um über Nacht einen Kuchen zu backen, die Wohnung zu schmücken, ein Geschenk zu kaufen. Und er, der Beschenkte, saß still da, streichelte mit einem Finger der Harlekin-Puppe das freundlich lächelnde Gesicht und sagte kein Wort. »Ja, freust du dich denn nicht? War die ganze Mühe umsonst?« Michael freute sich. Er hatte den lächelnden Harlekin, den seine beiden Eltern gemeinsam für ihn ausgesucht hatten, lieb wie ein lebendiges Wesen. Dennoch brachte er kein Wort heraus, und auf seinen Schultern lastete eine Schwere, die es ihm nicht gestatten wollte, sich aufzurichten. »Der Michael kann sich nicht mehr freuen«, sagte die Mutter, drehte sich wieder nach dem Herd um und damit war der Geburtstag beendet. »Dem ist alle Freude vergangen.« Seinetwegen musste die Mutter in aller Herrgottsfrühe noch bei Dunkelheit aus dem Bett aufstehen und hinaus in die Kälte, um in irgendeinem Gesundheitshaus Kranke zu massieren und mit ihnen Turnübungen zu machen. Wenn sie wiederkam, hatte sie Köstlichkeiten für Michaels Frühstück im Gepäck und weckte ihn mit dem Duft von gebratenen Eiern. Seinetwegen musste der Vater einen Auftrag von Ernst Buchner annehmen, der mit betretener Miene vor ihrer Tür erschienen war. »Sie wissen, ich bringe mich in Teufels Küche, wenn das hier auffliegt. Aber unsere Buben waren befreundet. Ich kann nicht untätig zusehen, wie sie vor die Hunde gehen.« Buchner wollte, dass der Vater die Bilder von anderen Malern kopierte. Er wollte ihm 300 Mark dafür geben, doch den Vater ekelte es davor. Nicht vor den Bildern, sondern vor Buchner. »Wenn ich das annehme, ertrage ich mich selbst nicht mehr im Spiegel. Der Buchner macht gemeinsame Sache mit den Braunen. Ansonsten hätten die staatlichen Gemäldegalerien ihn doch längst als Direktor geschasst.« »Der Buchner will dir helfen, verdammt!« schrie die Mutter ihn an. »Dass du an mich denkst, erwarte ich ja schon längst nicht mehr, aber denk doch wenigstens an deinen Sohn!«
»Psst!«
Der letzte Schlag konnte Michael nichts mehr anhaben. Seine Hand war versteinert, sein ganzer Körper war versteinert, und den versteinerten Arm legte er um die Schultern von Willi, der Rotz und Wasser weinte. »Hände weg! Nicht antatschen!« Michael kümmerte sich nicht um das, was Hauptlehrer Burkhardt schnarrte, und aus unerfindlichem Grund ließ der ihn unbehelligt ziehen. »Komm, Willi, wir setzen uns hin.« Er führte den schluchzenden, schniefenden Freund durch den Gang, ohne auf die hämischen Blicke aus den Bankreihen zu achten. Wenigstens darin war er gut, etwas links liegen zu lassen, es aus seinem Kopf zu streichen oder noch besser, sich selbst weit wegzudenken. In jenen klaren Nächten, auf die er jeden Abend hoffte, halfen ihm die Sterne dabei, denn zwischen den Sternbildern gab es Zwischenräume, in die Michael auf seinem Vehikel aus Gedanken entschlüpfen konnte, von einem zum nächsten. Im Morgengrauen würden Schwäne über den gläsernen Rücken der Schildkröte ziehen und ihn mitnehmen, wohin sie auch flogen.